Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind unsere Themen heute.
Zielobjekte. Digitale Angriffe auf deutsche Rüstungsfirmen werden gefährlicher. Ausgesperrt. Die amerikanische Regierung macht Druck auf kritische KI-Firmen. Und Wissensschwund. Wie der KI-Einsatz in Unternehmen Expertise verdrängen kann.
Wir haben einige gezielte Angriffe beobachtet, insbesondere auf deutsche Rüstungsunternehmen. Es wurden Marken deutscher Rüstungsunternehmen nachgeahmt. Es gibt auch andere Beispiele, bei denen deutsche Unternehmen gezielt angegriffen wurden.
Das war Luke McNamara. McNamara ist stellvertretender Chefanalyst bei Google Security und er verbreitet alarmierende Nachrichten für Deutschland. Die digitalen Angriffe auf Rüstungsunternehmen hierzulande, die hätten sich nicht nur massiv verstärkt, sie seien auch effizienter geworden. Und sie gefährdeten die kritische Infrastruktur insgesamt. Wie kommt man bei Google Security zu dieser Einschätzung, Peter Welchering?
Ja, die haben eine Studie gemacht über Angriffe auf Unternehmen und bei der ist eben herausgekommen, wie stark westeuropäische und auch deutsche Rüstungsunternehmen im Fokus der digitalen Angreifer stehen, und zwar weltweit. Dort wurde auch ausgewertet, wie die digitalen Angreifer vorgehen, nämlich sehr professionell, sehr effizient, technologisch hochgerüstet. Und das sollte Anlass zur Sorge sein. Denn wir stehen vor einem digitalen Abgrund. Mit bedingt abwehrbereit ist die Situation eigentlich noch viel zu schön geredet. Und es gibt eine zweite Studie, erstellt und vorgelegt von Palo Alto Networks. Die haben sich zwar nicht explizit nur Rüstungsunternehmen angeschaut, also sind etwas breiter gewesen als ihre Kollegen da von Google Security, aber Palo Alto Networks kommt eben auch zu dem Ergebnis, dass die Qualität der digitalen Angriffe, die Geschwindigkeit und die technische Raffinesse massiv zugenommen hat. Und außerdem bestätigen die Ergebnisse von Palo Alto Networks eben die der Google Security Studie. Also die Zahl der staatlich unterstützten und finanzierten Angreifer nimmt zu. Und diese Angreifer, die können auf mehr Geld, die können auf bessere Technikressourcen und die können auf besser ausgebildete Leute zurückgreifen.
Was in dieser Studie genau drin steht, das haben wir mit den Studienautoren und den Sicherheitsexperten natürlich ausgiebig diskutiert. Hier unsere Zusammenfassung.
Wir beobachten, dass Angriffe von staatlichen Akteuren immer häufiger vorkommen. Unsere Studie zu verdeckten Kampagnen zeigte, dass die Aktivitäten staatlicher Angreifer jedes fünfte Land weltweit betreffen. 20% aller Länder auf der Welt. Es waren insgesamt 37 und das allein in einer Region. Diese Zahlen steigen weiter. Staatliche Akteure sind vor allem daran interessiert, geistiges Eigentum zu stehlen und es zu nutzen. Sie wollen verstehen, wie Organisationen arbeiten und welche Entscheidungen sie treffen. Ich erwarte nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird.
So die Einschätzung von Wendy Whitmore, Chief Security Intelligence Officer bei Palo Alto Networks. Bei den ausgewerteten Angriffen auf Rüstungsunternehmen spielt auch Industriespionage, ergänzt durch direkte militärische Spionage, eine große Rolle. Das erbeutete technische Know-how wird direkt in kriegerischen Auseinandersetzungen zur Bekämpfung des Gegners eingesetzt. Drohnen sind dazu einem wichtigen Thema geworden, sagt Luke McNamara von Google Security.
Das ist besonders im russisch-ukrainischen Krieg deutlich geworden. Da werden viele Kampfsysteme, insbesondere autonome Systeme, vor allem Drohnen, erprobt. Diese Systeme werden in realen Einsatzsituationen häufig angegriffen. Da beobachten wir weltweit Akteure, die an dieser Technologie interessiert sind. Da diese Technologien in der modernen Kriegsführung immer mehr zum Einsatz kommen, wächst natürlich das Interesse an ihrer Funktionsweise, ihren Nutzern und an möglichen Schwachstellen. Und genau deshalb sehen wir diese gezielten Angriffe.
Solche Angriffe werden möglich, weil die entsprechenden Daten und Wissensgrundlagen dafür zuvor per Spionageangriff erbeutet wurden. Dabei werden sowohl die Computernetze von Rüstungsunternehmen als auch militärische IT-Systeme in Kampfverbänden angegriffen.
Manchmal zielen sie direkt auf die Hersteller und Produzenten der Drohnen ab. Manchmal werden auch Militäreinheiten ins Visier genommen, die diese Drohnen einsetzen oder darin ausbilden. Ein Beispiel dafür ist ein regelrechter Köder, den wir im Bericht erwähnt haben. Ein Dokument oder Formular, das verschickt wird, um das Interesse von Soldaten an einer Drohnenausbildung zu erfragen. Dabei werden auch Informationen über die jeweilige Einheit abgefragt.
Und das passiert nicht nur im russischen Krieg gegen die Ukraine. Das passiert auch bei Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Entwickler und Monteure von digitalen Kampfsystemen stehen dabei besonders im Fokus. Bevor sie ausspioniert werden können, müssen sie aber zunächst identifiziert werden. Google Security konnte einen methodischen Ansatz, wie so eine Identifizierung läuft, in den Iran zurückverfolgen.
Eine der Methoden, die wir bei Angreifern beobachten, insbesondere bei einigen Akteuren des iranischen Netzwerks, sie richten ein Rekrutierungsportal ein, das den Markennamen bekannter Rüstungsunternehmen ähnelt und diese manchmal sogar imitiert. So sammeln sie Lebensläufe von Mitarbeitern aus diesem Sektor.
Anschließend versuchen die Angreifer, über diese identifizierten Zielpersonen und deren Accounts in Computernetze von Rüstungsunternehmen einzudringen. Dabei nutzen sie auch Sicherheitslücken dieser Unternehmensnetze. Die digitalen Angriffe werden dabei sehr schnell ausgeführt. Das erschwert eine effektive Abwehr. Wendy Whitmore von Palo Alto Networks.
Wir stellen eine Steigerung ihrer Geschwindigkeit und definitiv auch ihres Umfangs fest. Dadurch konnten Angreifer einige der traditionellen Barrieren überwinden. Bei der Geschwindigkeit geht es also um ihre Fähigkeit, Schwachstellen in großem Umfang zu identifizieren und einen Großteil der Aufklärungsphase des Angriffsprozesses zu automatisieren.
Also Angriffsmuster müssen zunächst aufgeklärt werden, damit die Abwehr funktioniert. Wo sind da überhaupt die größten Defizite, Peter?
Also ein ganz erhebliches Defizit. Einige Sicherheitsexperten sagen wirklich, das größte Defizit, das liegt in der sogenannten Lieferkette, auch von Software. Lieferkette, dahinter steckt Rüstungsunternehmen. Unternehmen sind eben auf zugekaufte Software angewiesen, wie alle anderen Unternehmen eben auch. Und da gibt es dann mehrere Angriffsmethoden. Zum einen zugekaufte Softwaremodule, in die Hintertüren eingearbeitet wurden. Das ist eine ganz erhebliche Gefahr. Und dann gibt es die etwas weniger gefährliche Variante, dass diese Module Sicherheitslücken aufweisen. Die kann man dann schließen. Aber bevor die geschlossen werden, können diese Sicherheitslücken eben von staatlich finanzierten Angreifern mit hohem Technologieeinsatz ausgespäht werden. Und das passiert auch. Und der zweite Methodenbereich, der liegt dann in der Fertigungssoftware von Rüstungsunternehmen. Wie bei Software üblich, müssen auch Programme, die in der Fertigung etwa von Panzern, Granaten und so weiter eingesetzt werden, kontinuierlich gepatcht werden. Und bei jedem Update besteht die Gefahr, dass Angreifer das herstellereigene Update sozusagen infiltriert haben und so für einen digitalen Angriff auf die Unternehmen verwenden können. Und da reagieren auch die Unternehmen der Rüstungsindustrie viel zu langsam.
Da müssen wir noch mal tiefer eintauchen. Abwehrsysteme reagieren doch eigentlich im Sekundenbereich auf digitale Angriffe. Wo sind da die Unternehmen zu langsam?
Ja, das mit dem Sekundenbereich stimmt, trifft hier eben dummerweise nicht so ganz zu, weil die Sicherheitslage hier eine etwas andere ist. Bei koordinierten Spionageangriffen, da hat die Geschwindigkeit der Angreifer massiv zugelegt, da versagen die automatischen Abwehrmodule. Da hat Wendy Whitmore ja ein Beispiel gebracht. Ihr Team hat Ransomware-Angriffe mit kombinierter Datenexfiltration, also Spionage, die Daten wurden ausgelesen, runtergezogen, ausgewertet. Und nach Rückverfolgung, die ja oft nicht gelingen, konnte dann dieses Team in einigen Fällen, in denen eben die Rückverfolgung gelang, berechnen, dass von der Planung des Angriffs bis zur erfolgreichen Ausführung 72 Minuten benötigt wurden. Das waren vor 5 Jahren noch 1 bis 2 Tage. Abwehrsysteme sind darauf angewiesen, dass zur Berechnung der Angriffsmuster Daten im Netz gesammelt werden, etwa über Datenpäckchen, über Sendeabfolgen und so weiter. Und dafür sind mehrere Stunden erforderlich, um eben die entsprechenden automatischen Abwehrsysteme auch füttern zu können mit diesen Daten. Mit 72 Minuten Planungs- und Angriffszeit werden diese Rüstzeiten, wie sie heißen, für die Abwehr unterschritten. Und genau da hat dann eben die automatische Abwehr keine Chance mehr, auch wenn sie bei der eigentlichen Reaktion natürlich im Sekundenbereich liegt.
Die Cyberbedrohungslage für deutsche Rüstungsunternehmen wird immer kritischer. Darüber sprach ich mit meinem Kollegen Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.
Das Potenzial für einen kriegerischen Einsatz ist gewaltig. Quasi seit der Erfindung des Begriffes künstliche Intelligenz auf der legendären Dartmouth-Konferenz 1956 wurde und wird die Technologie immer wieder im Lichte der militärischen Nutzung betrachtet und entwickelt. Und ebenso lange waren die Kritiker vor einem KI-Einsatz gegen Menschen. Genau darüber schwelt in den USA aktuell ein Streit, dessen Hintergründe ziemlich unklar bleiben. Die KI-Firma Anthropic möchte nicht, dass ihre KI-Software für bestimmte militärische Zwecke eingesetzt wird, weshalb das US-Verteidigungsministerium seinerseits die Zusammenarbeit mit Anthropic beendet hat. Obendrein stuft die Regierung das US-Unternehmen nun auch als Risiko für die Lieferkettensicherheit ein. Was hinter diesem Streit steckt, diese Frage hat sich auch mein Kollege Nils Dams gestellt.
Anthropic-Chef Dario Amodei in einem Interview mit dem Sender CBS.
We have said to the
Wir haben dem Verteidigungsministerium gesagt, dass wir mit dem Einsatz von KI in fast allen Fällen einverstanden sind, aber eben nicht in allen Fällen. Es gäbe da zwei Ausnahmen, die der Firma Sorgen machen.
Except for two. That we're concerned about.
Zum einen, wenn es um die Massenüberwachung von Menschen innerhalb der USA geht.
An example of this is something
zum Beispiel, wenn die Regierung Daten von privaten Firmen kaufen würde, um sie massenhaft mit KI zu analysieren. Außerdem möchte Amodei nicht, dass KIs seiner Firma für vollautomatische Waffensysteme genutzt werden.
Fully autonomous weapons.
Also Waffen, die ohne menschliche Beteiligung schießen.
Making weapons that fire without any human involvement.
Denn
the AI systems of today,
die KI-Systeme von heute sind nicht annähernd zuverlässig genug, um vollautonome Waffen zu bauen. Jeder, der mit KI-Modellen arbeitet, weiß, dass sie eine gewisse Unvorhersehbarkeit haben, die bisher technisch nicht gelöst ist. Die US-Regierung möchte Anthropics Einschränkungen aber nicht akzeptieren. Amerika werde keiner woken und radikal linken Firma erlauben zu diktieren, wie das US-Militär Kriege gewinnt, schreibt Präsident Trump in einem Post und weiter, Zitat, Anthropic-Technologie brauchen wir nicht, wollen wir nicht und wir werden keine Geschäfte mehr mit ihr machen. Trump ordnete an, dass US-Behörden keine Anthropic-Software mehr nutzen dürfen. Die KI-Firma sei sogar ein Lieferkettenrisiko für die nationale Sicherheit, schrieb Verteidigungsminister Pete Hegseth. Er verbot Firmen, die mit dem US-Militär zusammenarbeiten, Geschäfte mit Anthropic zu machen. Das KI-Unternehmen aus San Francisco möchte sich jetzt gerichtlich gegen die Einstufung Lieferkettenrisiko wehren. Der Streit hat schon einen vermeintlichen Gewinner. Anthropic-Konkurrent OpenAI soll die Lücke gefüllt und sich mit dem Pentagon geeinigt haben.
Wir werden technische Sicherheitsvorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass unsere Modelle sich wie vorgesehen verhalten,
schrieb OpenAI-Chef Sam Altman bei X. Beide Seiten seien sich einig, dass KI nicht für die Massenüberwachung im Inland und auch nicht für vollautonome Waffensysteme eingesetzt werden dürfen.
Das Kriegsministerium stimmt diesen Prinzipien zu. Wir haben sie in unsere Vereinbarung aufgenommen.
Es klingt so, als hätte auch OpenAI nicht vor, die zwei roten Linien zu überschreiten, also Massenüberwachung im Inland und KI in autonomen Waffensystemen. Aber warum akzeptiert OpenAI offenbar die Bedingungen, die Anthropic ablehnt? Details des Deals wurden nicht bekannt. New York Times-Journalist Kevin Roos hat aber zwei Vermutungen.
Option 1 ist like This is purely a political
Entweder ist das eine politische Racheaktion und die Regierung will OpenAI den Vertrag zuschanzen.
Because the administration likes them more.
Oder Option 2.
The other option is that
OpenAI hat Punkten zugestimmt, die Anthropic abgelehnt hat, dass es substanzielle Unterschiede zwischen diesen Vereinbarungen gibt und dass OpenAI sozusagen diese juristische Sprache nutzt, um das als einen Sieg darzustellen, während sie in Wirklichkeit weniger Einschränkungen zulassen als Anthropic.
Anthropic objected to.
Anthropic und OpenAI gehören zu den größten und wertvollsten KI-Entwicklern. Anthropic-Chef Amodei war früher bei OpenAI, hat dann aber lieber sein eigenes KI-Startup aufgemacht, auch weil er sich Sorgen um die Sicherheit von OpenAIs KI gemacht hat.
Nils Dams berichtete über die Auseinandersetzungen zwischen dem KI-Hersteller Anthropic und der US-Regierung. Verlassen wir den militärischen Sektor und wenden uns dem zivilen Einsatz von künstlicher Intelligenz zu. Für viele Firmen stellt sich ja im Lichte des gewaltigen Hypes um große Sprachmodelle gar nicht mehr die Frage, ob man KI-Systeme in seinem Unternehmen überhaupt sinnvoll einsetzen kann, sondern wie und wie schnell man irgendwas mit KI machen kann. Da scheint der Wunsch, mit der vermeintlichen Zauberkraft der KI erhebliche Rationalisierungspotenziale heben zu können, größer als der klare Blick auf Chancen und Risiken. Zum Beispiel das Risiko, dass KI auch die natürliche Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreiben kann. Diesen Effekt hat der Passauer Wirtschaftsinformatiker Jin Gerlach zusammen mit einem amerikanischen Kollegen in einer Studie untersucht. Und im Interview habe ich ihn zunächst gefragt, um welche Art von Wissen es dabei überhaupt geht.
Da geht es um Fachwissen, das man braucht, um eine Aufgabe zu erledigen, die jetzt nicht unbedingt trivial ist. Also Aufgaben oder Wissen, mit dem jetzt ein Unternehmen typischerweise ein KI-Modell trainieren würde. Also Fachwissen, um zum Beispiel Dinge einzuschätzen, vorherzusagen oder zu entscheiden. Als Beispiel vielleicht Wissen, mit dem man produzierte Teile auf ihre Qualität überprüfen könnte. Hört sich jetzt ein Teil kaputt an? Sieht es kaputt aus oder sieht es ganz aus? Oder vielleicht in Ihrem Fall das Wissen, das Sie nutzen oder benötigen, um einzuschätzen, ob jetzt ein wissenschaftlicher Artikel einen interessanten Radiobeitrag abgeben könnte.
Und wo ist dieses Wissen in den Unternehmen normalerweise ja aktivierbar oder gespeichert?
Also typischerweise ist dieses Wissen eben in den Köpfen von Fachexpertinnen und Experten gespeichert. Also diejenigen, die bisher in der Produktionshalle stehen und Teile auf ihre Qualität prüfen. Oder in den Köpfen der Journalistinnen und Journalisten, die sich durch Pressemitteilungen von Universitäten klicken, um Material für Beiträge zu sichten. Das Problem ist natürlich dann, dass dieses Wissen in diesen Köpfen nur schlecht gegen Verlust geschützt ist, aus Sicht des Unternehmens. Wenn Menschen in den Ruhestand gehen oder zur Konkurrenz wechseln, dann ist das Wissen aus dem Unternehmen verschwunden. Oder wir wissen natürlich auch, dass Menschen vergessen, was sie wissen, dann ist das Wissen eben auch aus dem Unternehmen verschwunden.
Und das alles soll geschützt werden und sich auch ändern durch den Einsatz von KI. Das ist die Hoffnung der Unternehmen.
Genau, also so wie andere Technologien kann KI in Unternehmen natürlich als Wissensspeicher dienen. Man verwendet da Verfahren des maschinellen Lernens, um ein Modell für ein bestimmtes Problem zu trainieren. Und so wie menschliches Wissen auch, können diese Modelle dann zur Lösung eines bestimmten Problems verwendet werden. Also Sie tun einen wissenschaftlichen Artikel rein und das Modell prognostiziert Ihnen, wie gut das Thema bei Hörerinnen und Hörern ankommt. Und dafür müssen Sie das Modell entsprechend trainieren, indem Sie die wissenschaftlichen Artikel eben als Eingabedaten reintun und entsprechend vielleicht die Reichweite oder Aufmerksamkeitszahlen, die entsprechenden zu den entsprechenden Radiobeiträgen dazu tun. Oder Sie können natürlich auch ein Modell trainieren zur Einschätzung, ob jetzt ein Teil kaputt ist oder ganz, ob eine Krankheit vorliegt oder nicht. Auch das basiert eben auf dem Prinzip des Trainings, bei dem man eben Daten verwendet, zum Beispiel Bilder von Teilen im Produktionsprozess, die versehen sind mit einem Label, ob jetzt dieses Teil als kaputt oder als ganz eingeschätzt wird von den Expertinnen und den Experten. Und so dient so ein Modell dann als Wissensressource, die genutzt werden kann, um automatisch Vorhersagen zu erstellen oder Entscheidungen zu treffen.
Sie haben jetzt mit Ihrem Kollegen zusammen die Sache weiter durchdacht, eine Theorie entwickelt, was passieren kann, wenn man eben halt diesen Transformationsprozess macht, das Wissen auf eine KI zu geben und dann auch die KI zum Einsatz zu bringen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Wissen sich vermehrt, oder?
Also zentrales Element dieser Theorie ist die Beobachtung, dass KI-Wissen veralten kann. Also man spricht dabei von Drift. Das heißt, ein gelerntes Modell entspricht nicht mehr der Realität, weil das Modell eben Daten abbildet, mit denen es trainiert wurde, die aber immer nur die Vergangenheit widerspiegeln können. Und die Welt verändert sich eben im Vergleich zu diesen Trainingsdaten. Also beispielsweise ändert sich der Zusammenhang zwischen dem Farbton eines produzierten Teils und dessen Defektwahrscheinlichkeit, weil vielleicht ein neues Material im Herstellungsprozess verwendet wird. Oder viel trivialer, weil sich die Belichtung bei der Aufnahme der Bilder der Teile verändert hat, weil vielleicht jemand an die Kamera gekommen ist, weil vielleicht Dreck auf der Linse ist oder weil neue Lampen mit einem leicht anderen Farbton eingeschraubt wurden. Und unsere Theorie basiert jetzt einerseits auf der Annahme, dass aus Sicht eines Unternehmens Wissen, das in den Köpfen von Menschen gespeichert ist, leicht verloren gehen kann. Besonders im Kontext von KI. Wir lesen immer wieder, dass Menschen entlassen werden, oft im Zusammenhang mit KI und Automatisierung. Menschen vergessen, was sie wissen, wenn sie ihr Wissen aufgrund von KI und Automatisierung nicht mehr häufig nutzen. Neue Mitarbeitende erlernen Wissen vielleicht gar nicht, wenn eine KI die entsprechenden Aufgaben übernimmt. und gleichzeitig gehen erfahrene Mitarbeitende in den Ruhestand. Es besteht also, auch aufgrund von KI, das Risiko, dass menschliches Wissen aus dem Unternehmen verschwindet. Das wäre natürlich nicht so schlimm, wenn das entsprechende Wissen verlässlich in der KI gespeichert wäre, aber aufgrund dieses besagten Drift-Phänomens geht dieses Wissen halt früher oder später verloren. Und wenn das passiert, ist wieder menschliches Fachwissen gefragt, um das KI-Modell zu erneuern, um es neu zu trainieren und es den veränderten Umständen anzupassen. Und wenn jetzt aber diese Expertinnen oder Experten das Unternehmen in den Ruhestand verlassen haben, als Beispiel, müssen das im besten Fall jüngere, unerfahrenere Mitarbeitende übernehmen. Und die haben diese Erfahrung vielleicht noch nicht gesammelt, weil in der Zwischenzeit vielleicht der Prüfprozess durch eine KI automatisiert wurde. Und die Trainingsdaten, die die dann erstellen, haben also nicht mehr dieselbe Qualität. Und so kann das KI-Modell nur unzureichend erneuert werden. Das Wissen der KI verliert also an Qualität.
Es hört sich ein bisschen nach einer Abwärtsspirale an, mit der da Unternehmen konfrontiert sein können, wenn sie nicht aufpassen.
Genau, also diese Theorie erklärt auch, dass so eine Abwärtsspirale zustande kommen kann, wenn eben das Unternehmen das Wissen zur Ausführung einer Aufgabe verlieren kann, sowohl auf menschlicher Ebene als auch auf Ebene der KI. Und das beeinflusst sich dann über die Zeit unter Umständen gegenseitig.
Und es bedeutet auch, dass sowohl die Wissenskompetenz des Personals als auch die Wissenskompetenz der KI unter Umständen sinken kann, statt steigen.
Genau, wenn Unternehmen nicht aufpassen. Das kann natürlich auch andersrum passieren, wenn das Unternehmen die Prozesse entsprechend gestaltet. Aber auch diese Abwärtsspirale ist natürlich möglich.
Was heißt denn aufpassen oder die Unternehmensprozesse entsprechend gestalten? Welche Herausforderungen sind da zu meistern?
Also der primäre Hebel unserer Ansicht nach ist es, die menschliche Expertise im Unternehmen zu behalten. Und solange das passiert, kann eben dieses Driften von KI-Modellen kompetent überwacht werden. Es können Modellprognosen kritisch beurteilt werden und veraltete KI-Modelle können effektiv auf den aktuellen Stand gebracht werden. Aber das kostet entsprechend, das kostet Zeit und Ressourcen, es müssen neue Mitarbeitende angelernt werden, es dürfen Einstiegsjobs nicht aufgrund von KI eingespart werden, Neulinge müssen selbst Erfahrungen mit der Aufgabe sammeln, was auch ineffizient sein kann. Natürlich ist Stellenabbau und der damit verbundene Wissensverlust besonders kontraproduktiv, aber auch dieses konstante Hinterfragen von KI-Output kann dem Wissenserhalt dienen, weil so das Wissen kontinuierlich angewandt wird. Aber das kostet natürlich zusätzlich Zeit und Aufwand.
Unterm Strich hört sich das ein bisschen so an, als wenn der Rationalisierungsgewinn beim Einsatz von KI am Ende vielleicht gar nicht so groß ist, wie man sich das vorstellt.
Also diese kurzfristigen Effizienzgewinne, vor dieser Perspektive waren wir so ein bisschen mit der Studie, weil wir auch aus der Vergangenheit einfach wissen, dass Wissensverlust in Unternehmen oft kein gutes Ende nehmen kann. Wichtig ist uns, dass wir mit der Studie nicht den Eindruck erwecken wollen, dass KI mehr Risiken als Chancen mit sich bringt. Im Gegenteil, wir sehen natürlich gerade aus so einer Wissensperspektive auch enorme Chancen, zum Beispiel in der Erkennung von Krankheiten, in der Entwicklung von Medikamenten, die durch die Nutzung von KI entstehen können.
KI kann zu einem Wissensverlust in Unternehmen führen, wenn die nicht aufpassen. Darüber sprach ich mit Jin Gerlach von der Universität Passau. Microsoft will weiterhin mit KI-Modellen von Anthropic arbeiten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Walschner-Seri.
Anthropics Sprachmodell Claude ist Teil von Microsofts Copilot Researcher und kann als Alternative zu OpenAIs Modell ausgewählt werden. Auch auf Microsofts Software-Entwicklungsplattform GitHub kann Claude als KI-Hilfe zum Programmieren verwendet werden. Ein Microsoft-Sprecher erklärte dem Nachrichtensender CNBC, man habe die Zusammenarbeit von Anwälten prüfen lassen und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Anthropic-Produkte weiterhin für die Kundschaft zur Verfügung stehen können. Nur Microsofts Angebot für das US-Verteidigungsministerium muss offenbar angepasst werden.
Der Bundesnachrichtendienst kann nicht zur Kontrolle durch die Bundesdatenschutzbeauftragten verpflichtet werden.
Der Bundesnachrichtendienst BND arbeitet aus Sicherheitsgründen geheim und unter strengen Auflagen. Gleichzeitig müssen dabei weiterhin alle Grundrechte von Verdächtigen und Betroffenen im BND-System eingehalten werden. Der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hatte im Mai 2024 Klage eingereicht. Der BND verwehre die Einsicht in Unterlagen, die für Datenschutzkontrollen unbedingt notwendig seien. Diese Klage hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt zurückgewiesen. Die Bundesdatenschutzbeauftragten hätten keine wehrfähige Rechtsposition und können den BND deshalb nicht zu Kontrollen verpflichten.
Ein Überwachungssystem des FBI war offenbar von einem Cyberangriff betroffen.
Das berichten US-Medien. Demnach untersucht das FBI derzeit verdächtige Aktivitäten in einem System, das für die Verwaltung von Abhörmaßnahmen und Personenüberwachung eingesetzt wird. In einer Stellungnahme des FBI heißt es, man setze alle technischen Mittel ein, um auf den möglichen Angriff zu reagieren. Nähere Details nannte das FBI nicht.
Die Telekom will ein Angebot von KI-Sprachassistenten für Telefonate aufbauen.
So will die Telekom Medienberichten zufolge Sprachmodellen wie ChatGPT Konkurrenz machen. Dafür hat die Telekom auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress den Magenta AI Call Assistant vorgestellt. Mit dem Tool sollen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit haben, während eines Anrufs mit einem KI-Assistenten zu sprechen. Dieser soll insbesondere Echtzeitübersetzungen übernehmen.
US-Tech-Konzerne sollen den Strom für ihre Rechenzentren selbst produzieren.
Das forderte US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch bei einem Treffen der größten US-Tech-Unternehmen Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle und xAI. Alle Teilnehmenden haben in diesem Rahmen die sogenannte Ratepayer Protection Pledge unterzeichnet. Die Konzerne versprechen darin schriftlich, die Infrastrukturkosten ihrer Rechenzentren selbst zu tragen und nicht auf Strom- und Gewerbekundschaft umzulegen.
Ein Stromausfall hat die Verwaltung in NRW teilweise lahmgelegt.
Der Ausfall hat mehrere Kommunalverwaltungen in Aachen lahmgelegt. Mitarbeitende konnten nicht mehr auf interne Software zugreifen. Auch die Internetzugänge seien vielfach ausgefallen. Zusätzlich mussten in mehreren Städten und Landkreisen in ganz Nordrhein-Westfalen tausende Behördentermine storniert werden. Grund ist, dass der Stromausfall offenbar eine Störung beim großen kommunalen IT-Dienstleister Regio-IT ausgelöst hat. Laut Medienberichten wurde dabei auch Hardware in den Rechenzentren des Unternehmens zerstört.
Der US-Tech-Konzern Oracle will angeblich tausende Stellen streichen.
Bereits in diesem Monat sollen die ersten Mitarbeitenden in unterschiedlichen Fachbereichen das Unternehmen verlassen. Teilweise sollen ihre Aufgaben von KI-Lösungen übernommen werden. Fachleute gehen davon aus, dass der hohe Investitionsdruck bei US-Tech-Unternehmen wie Oracle der Auslöser für den groß angelegten Stellenabbau ist.
Sternzeit, 7. März. Brian Mays kosmischer Staub am Abendhimmel. Im Sonnensystem gibt es Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen und jede Menge Staub. Die Myriaden von Staubteilchen sind in den kommenden 2 Wochen am Abendhimmel zu sehen. Sie streuen und reflektieren die Sonnenstrahlen und führen so zum Zodiakallicht. Es ist nur von einem dunklen Standort aus zu erkennen, nicht aus der Lichterflut einer Großstadt. Auch auf dem Land muss man nach Sonnenuntergang gut 1,5 Stunden warten, um das diffuse Leuchten zu erkennen. Vorher ist der Himmel noch zu hell. Das Zodiakallicht erstreckt sich als schwache, recht spitz zulaufende Lichtpyramide durch die Sternbilder Fische, Widder und Stier. Es verläuft entlang der Ekliptik und leuchtet somit in den Figuren des Tierkreises, griechisch Zodiakos. Daher stammt seine Fachbezeichnung. Im Volksmund heißt es falsche Dämmerung. Tatsächlich könnte man es fast mit den letzten Resten der Dämmerung verwechseln. Bei vielen Himmelsfans hält sich der Irrglaube, das staubige Glimmen sei in unseren Breiten unsichtbar. Anfang der 70er Jahre hat ein gewisser Brian May, später Gitarrist der Rockband Queen und inzwischen Doktor der Astronomie, den Staub im Sonnensystem erforscht. Der Schweizer Liebhaberastronom Hans Roth hat in seinem legendären Astrokalender Der Sternenhimmel stets auf die Sichtbarkeit des Zodiakallichts hingewiesen. In unseren Breiten ist es am besten im Frühjahr abends zu sehen, sofern der Mond nicht mit seinem Licht stört. Bis zum Neumond in der übernächsten Woche zeigt sich jetzt der feine Schein des himmlischen Staubes.
Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.